von mir einen herzlichen und schönen guten Abend. Ich darf euch ganz herzlich von Martin grüßen und ich freue mich, dass ich heute Abend seine Predigt halten darf, die er Gott sei Dank schon fertig hatte. Es gibt Worte in unserem Leben, die entscheidend sind. Die sind wichtiger als andere Worte. Nach einer Führerscheinprüfung beispielsweise sind die Worte von dem Prüfer entscheidend. Denn sie entscheiden darüber, ob ich ab sofort Auto fahren darf, ob ich die Prüfung bestanden habe oder auch nicht. Oder vielleicht fragst du einen guten Freund bei einer wichtigen Entscheidung und seine Worte, sein Rat sind nachher vielleicht sogar ausschlaggebend für deine Entscheidung. Bei der Hochzeit war es entscheidend, dass dein Partner oder deine Partnerin das entscheidende Ja sagt. Und du natürlich auch. Und in den letzten Wochen erleben wir, wie die Worte eines Präsidenten entscheiden können über Krieg oder Frieden. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du mit Jesus lebst, dann sprechen seine Worte auch in dein Leben hinein. Und vielleicht haben diese Worte schon dafür gesorgt, dass du Entscheidungen getroffen hast, dass du Dinge getan hast, die du ohne seine Worte so niemals getan hättest. Die Worte von Jesus, sie haben Bedeutung und sie sind entscheidend. Heute, nach Ostern, findet unsere aktuelle Predigtreihe Die Bibel mehr als ein Buch ihr Ende, ihren Abschluss in dieser letzten Predigt. Und lasst uns noch mal ganz kurz zurückgucken, was hatten wir denn für Themen? Wir haben angefangen mit dem Psalm 119, Gott, ich liebe deine Worte. Wir hatten es über die Autorität der Bibel, die Klarheit, dass die Bibel in ihrer ganzen großen Linie gut zu verstehen ist. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, dass die Bibel genug ist, die Genugsamkeit und die Notwendigkeit. Wir brauchen die Bibel, denn durch sie erkennen wir, wie Gott ist und wie er in unser Leben hineinspricht. Und heute in der jetzt abschließenden Einheit geht es um entscheidende Worte. Wir lesen aus Johannes 6, die Verse 60 bis 69 nach der Basisbibel. Nachdem sie diese Rede gehört hatten, sagten viele Jünger von Jesus: Das war eine unerträgliche Rede. Wer kann ihm noch länger zuhören? Jesus war sich darüber im Klaren, dass seine Jünger empört waren. Er sagte zu ihnen: Daran nehmt ihr Anstoß? Werdet ihr das auch noch tun, wenn ihr seht, der Menschensohn steigt zum Himmel hinauf, dorthin, wo er vorher war? Der Geist macht lebendig, der Leib nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und schenken Leben. Aber unter euch gibt es einige, die nicht glauben. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer von ihnen nicht glaubte und wer ihn verraten würde. Und er fügte hinzu: Deshalb habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn es der Vater ihm nicht möglich macht. Daraufhin wandten sich viele seiner Jünger ab und zogen nicht mehr länger mit ihm umher. Da fragte Jesus die 12: Wollt ihr nicht auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollten wir gehen? Du sprichst Worte des ewigen Lebens. Wir glauben und wissen, du bist der Heilige Gottes. Schauen wir noch mal ganz kurz zurück. Jesus hat es am Vortag hinbekommen, aus fünf Broten und zwei Fischen 5000 Menschen plus Frauen und Kinder satt zu machen. Sie wurden satt und es gab noch massig Reste. Es war ein handfestes Wunder. Und jetzt, am Tag darauf, da erwarten die Leute noch mehr. Nochmal so ein Überraschungspicknick. Nochmal so eine gute Predigt, so gute, aufbauende Worte. Aber es kommt ganz anders. Jesus startet eine ernste Diskussion darüber, wozu denn dieses Brotwunder gut war. Was er damit zeigen wollte und vor allem, wer er Jesus wirklich ist. Nämlich nicht der Brotkönig und auch nicht der Wunscherfüller, nicht der Befreier von den Römern. Nein, Jesus ist viel, viel mehr. Jesus ist das Opferlamm, der durch den das ewige Leben erst wieder möglich wird. Aber was Jesus da von sich sagt, das klingt doch seltsam. Jesus antwortete ihnen: Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn ihr den Leib des Menschensohns nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr keinen Anteil am Leben. Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, erhält das ewige Leben und am letzten Tag werde ich ihn vom Tod auferwecken. Puh, wie geht's euch, wenn ihr das lest? Werdet ihr vielleicht ein bisschen unruhig, so wow, was sagt Jesus da? Also den Menschen damals ging's so. Die haben gedacht, das hat er nicht wirklich gesagt, oder? Jesus redet jetzt nicht von Kannibalismus. Das war damals schon nicht wirklich cool. Einen Menschen zu essen und sein Blut zu trinken, um ewiges Leben zu haben, wie seltsam ist denn das? Und es war einfach zu viel für viele Zuhörer. Für die, die vorher so begeistert von ihm waren, dass sie ihm zu Tausenden gefolgt sind. Und dann passiert das, was man in der heutigen Zeit sagen würde, das ist ein Albtraum. Ein Albtraum für jeden Politiker oder Influencer, denn diese Worte von Jesus, ja, sie waren entscheidend, aber in negativem Sinn. Die Zustimmung und sein Publikum schmelzen zusammen wie ein Schneemann in der Sonne. Und du kannst es fast fühlen, wie die Follower auf Instagram zusammenbrechen und wie der Hype um Jesus scheinbar gestorben ist. Und selbst aus der großen Gruppe seiner Schüler kommt Kopfschütteln und Widerspruch. In Vers 60 lesen wir, das war eine unerträgliche Rede. Wer kann ihm noch länger zuhören? Also, bislang, Jesus, waren wir von dir begeistert. Aber was war denn jetzt das bitte? Dass du ein besonderer Mensch bist, der von Gott geschickt, ja, das glauben wir und deswegen folgen wir dir doch auch nach. Dass du sein Sohn bist, der aus dem Himmel gekommen ist und dann noch diese seltsame Nummer mit Menschen essen und Blut trinken, das ist zu viel. Das kann also nicht wirklich dein Ernst sein. Und interessant, noch bevor sie ihren Mund aufmachen, weiß Jesus, was seine Jünger denken und wie anstößig seine Worte für die Jünger sind. Aber er rudert nicht zurück, um die Sympathien irgendwie zu retten und zu sagen, ah, tut mir leid, also war nicht so gemeint. Nein, er erklärt aber ein Stück weit nochmal, was er damit meint. Der Geist macht lebendig, der Leib nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und schenken Leben. Also hör doch noch mal ganz genau zu, das geht nicht um Kannibalismus. Das, was ich euch gesagt habe, das liegt auf einer ganz anderen, auf einer geistlichen Ebene. Und das, was ich zu euch gesagt habe, ist entscheidend für euer ganzes Leben hier und in der Ewigkeit. Und was er damit meint, das erklärt er dann auch nochmal bei seinem letzten Abend, später beim Abendmahl, diesem letzten Essen mit seinen Jüngern. Das letzte Essen, bevor er gefangen genommen und wird und am Kreuz stirbt. Im Kreis seiner Jünger bricht er das Brot. Nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Und er nimmt den Wein. Das ist mein Blut. Es steht für den Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Mein Blut wird vergossen zur Vergebung der Sünden aller. Es geht nicht um Kannibalismus. Es geht um ein Bild, um dieses Bild, was Jesus da am Kreuz für uns tut. Für die Menschen damals, aber auch für uns heute. Letzte Woche an Ostern haben wir es gehört. Jesus stirbt am Kreuz. Dort trägt er alles, was uns von Gott bis dahin trennt. Und weil er sein Blut vergießt an unserer Stelle, weil er unsere Schuld auf sich nimmt, wird der Weg zu Gott wieder frei. Menschen, die auf ihn vertrauen, können wieder Teil der Familie Gottes werden. Das ist das, was hinter diesen merkwürdigen Worten steckt. Und doch ist es noch für viele zu extrem, zu unglaubhaft und zu unglaublich. In Vers 66 lesen wir, dass sie an diesem Tag heimgehen und auch in Zukunft nicht mehr mit Jesus unterwegs sind. Für die ist das Thema durch und abgehakt. Sind wir schon ein bisschen zu weit? Und vielleicht geht es dir manchmal auch so. Und du reibst dich an was, was in der Bibel steht. Vielleicht sogar genau an diesen Versen, die wir gerade gelesen haben. Vielleicht geht es dir so, wenn du in der Bibel diese vier Evangelien, also diese vier Berichte über das Leben Jesu liest, und dann gibt es da Worte, die sind für dich einfach polarisierend. Sie sind ein Ärgernis, sie sind ein Anstoß, sie fordern dich heraus. Du liest da vom Anspruch von Jesus: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, also zu Gott, denn durch mich. Es kneift in einer Zeit, die so pluralistisch ist, wo so viele Wahrheiten nebeneinander gelten wollen. Nur ein Weg, nur eine Wahrheit. Was für ein Anspruch. Vielleicht stößt dich auch an dieser Aufforderung, sorgt euch nicht um morgen, denn Gott sorgt für euch. Ja, und was ist, wenn das Geld nicht bis zum Monatsende reicht? Wenn einen die Krankheit ans Bett fesselt? Wenn man nicht weiß, ob man morgen noch seine Arbeitsstelle hat? Dann kommen die Sorgen, und die lassen sich nun mal nicht einfach nur so abschütteln. Oder wie ist es mit diesem Aufruf zur Vergebung im Vaterunser? Jemand anderem zu vergeben, so wie Gott uns vergibt. Aber wenn ich doch im Recht bin, wenn mir doch Unrecht angetan wurde, kann ich da einfach vergeben? Wie kann und wie soll ich über diesen Schmerz hinwegsehen, der mir zugefügt wurde? Ja, manchmal bleibt da einfach eine mächtige Spannung drin. Und die lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Und vielleicht kommt man manchmal auch zu dieser Frage: Können das wirklich die entscheidenden Worte sein? Den Jüngern ging es nach dieser Rede von Jesus ganz ähnlich. Und ich glaube, sie waren ähnlich verunsichert. Wenn wir uns das nochmal vorstellen, Es herrscht so diese irritierte und enttäuschte Grundstimmung von den vielen Menschen, die jetzt weggehen. Da hatten sie so eine große Hoffnung in diesen Jesus gesetzt, aber mit dem, was er da sagt, kommen sie einfach nicht zurecht. Aus der ehemals großen Menschenmenge ist ein kleines Krüppchen geworden und am Schluss ist nur noch Jesus mit den Zwölfen übrig. Und ganz ehrlich, zu einer Minderheit zu gehören, ist nicht richtig cool. Und vor allem, wenn der Kopf dieser Minderheit dann auch noch so polarisierende Worte von sich gibt. So Worte, an denen man sich selber reibt, die einen selber ratlos machen, wo man vielleicht selber anfängt zu zweifeln. Und mitten hinein in dieses Gefühlschaos, in dieses Durcheinander, stellt Jesus diese Frage: Wollt ihr nicht auch weggehen? Das Spannende dabei ist, das ist keine manipulative, emotionale Frage, wo Jesus die zwölf Männer praktisch fragt nach dem Motto: Bitte bleibt doch ihr noch da, euch kann ich doch halten. Nein, Jesus stellt eine ganz offene, eine ganz ehrliche Frage. Und wie bei denen, die schon weggegangen sind, kennt er schon die Antwort dieser Zwölfen. Aber es geht ihm darum, dass seine zwölf Jünger für sich selber zu einer klaren Reaktion finden. Bei Jesus gibt es keine Grauzone. Und indem er sie fragt, ob auch sie weggehen würden, zeigt er ihnen, dass sie eine Wahl haben. Eine Wahl, ihn anzunehmen oder ihn abzulehnen. Jesus ging es nie darum, mit seinen Worten Menschen abzustoßen. Aber es ging ihm immer um die Wahrheit. Und spannenderweise, je mehr Menschen von der wahren Botschaft von Jesus hörten, desto mehr teilten sie sich in zwei Lager. Auf der einen Seite die ehrlich Suchenden, die verstehen wollten, ja, die sich durchaus an seinen Worten gerieben und diskutiert haben. Und auf der anderen Seite die, denen das zu unbequem wurde, die Jesus abgelehnt haben, weil es ihnen einfach nicht gefiel, was sie zu hören bekommen haben. Weil seine Wahrheit für ihre Lebensauffassung unbequem wurde. Und was machen jetzt die zwölf Jünger? Wie entscheiden sie sich? Sie könnten zurückgehen in ihr altes Leben, zum Beispiel als Fischer an See Genezareth, wo sie vorher gelebt und gearbeitet hatten. Und wie so oft ist es dieser Simon Petrus, der als erstes den Mund aufmacht und, kann mir das so vorstellen, einfach herausplatzt mit dem: Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Für ihn ist es einfach klar: Jesus, du bist alternativlos. Jesus, deine Worte sind entscheidend, weil du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Du allein bist es, der uns den Weg zurück in Gottes Familie zeigt. Du bist die Hoffnung für dieses Leben und über den Tod hinaus. Und Menschen, die ihr Vertrauen in dich setzen, die haben Hoffnung, selbst wenn ihr irdisches Leben zu Ende geht. Wir kommen von Karfreitag und von Ostern, wo es uns nochmals so deutlich vor Augen geführt wurde. Es ging beim Kreuzestod Jesu und bei seiner Auferstehung um alles. Es ging um Leben und Tod. Es ging um unseren Tod und unser Leben. Mit den Worten: Es ist vollbracht, warten auf uns die Ewigkeit, bei dem und mit dem, der das Gute und die Liebe in Person ist. Petrus bringt es auf den Punkt und spricht aus, was entscheidend ist. Wir glauben und wissen, du bist der Heilige Gottes. Direkt übersetzt heißt es, wir haben geglaubt und erkannt. Wir haben unser Vertrauen in dich gesetzt und erlebt, dass du echt und vertrauenswürdig bist, auch wenn du polarisierst. Wir haben es geglaubt und erkannt, du bist mehr als nur einer von den Propheten, die gut reden und vielleicht so manches Kunststück, manches Wunder vollbringen können. Ja, wir haben erlebt, wie du Wunder tust. Du bist der Heilige Gottes, du bist der, der von Gott kommt und uns zu Gott zurückbringt. Jesus, deine Worte sind entscheidend. Deine Worte, sie haben Autorität, weil Jesus, das, was du sagst, ist vertrauenswürdig und hat Priorität in unserem Leben. Deine Worte haben Klarheit. Sie führen uns ganz klar zurück zu Gott. Deine Worte sind notwendig. Jesus, wir brauchen deine Worte. Und Jesus, deine Worte sind genug. Sie sind genug, um Gott zu begegnen. Vielleicht bist du herausgefordert. Vielleicht bist du herausgefordert, wie Simon Petrus, zu dieser vertrauensvollen Überzeugung zu kommen, Jesus, deine Worte sind entscheidend, denn du hast Worte des ewigen Lebens. Vielleicht bist du aber auch herausgefordert, im Gebet mit Jesus über diese Spannungen und über diese Herausforderungen zu reden, die du beim Lesen erlebst, die dich nicht loslassen. Mit ihm über das zu ringen, woran du dich reibst, was du vielleicht am liebsten rausstreichen würdest. Vielleicht bist du herausgefordert, trotz all dieser Spannung zu dieser Einstellung zu kommen. Jesus, ich lasse deine Worte so stehen, wie sie sind, denn wohin sonst sollten wir gehen? Wer sonst gibt uns Zugang zu Gottes Nähe, Hoffnung für unser Leben und für die Ewigkeit? Wenn deine Worte wahr sind, Jesus, und entscheidend, dann will ich mich auf sie einlassen. Und vielleicht ist es an der Zeit für dich für einen Mutanfall. Und vielleicht führt dich dieser Abschnitt heute Abend aber auch an den Punkt, an dem so ganz klar wird, die Worte von Jesus, all das, was in der Bibel steht, das sind nicht wie so ein Buffet, wo ich mir so ein bisschen raussuchen kann, was mir gerade so schmeckt und was vielleicht gerade so reinpasst. Seine Worte sind entscheidend. Sie sind nicht meine Entscheidung, was vermeintlich wahr und brauchbar ist. Und ich wünsche uns, dass wir in all dieser Spannung, in all diesem Polarisieren, wie Petrus zu dieser Erkenntnis kommen, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Und ich lade euch jetzt ein, dieses Lied zu einem Gebet mit Melodie werden zu lassen. Und wenn du zum Singen gern aufstehen möchtest, dann bist du da herzlich eingeladen dazu. Wir haben gerade gesungen mit aller Hoffnung, mit allem Vertrauen, aber auch mit allen Fragen und Zweifeln, die uns bewegen. Und es bleibt dabei, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Ja, Herr, deine Zusagen und Verheißungen geben uns oft Mut und Zuversicht, aber deine Klarheit und deine Wahrheit fordern uns auch heraus. Wir reiben uns an mancher Absolutheit und würden manches Mal gerne das, was uns gar nicht passt, herausstreichen. Danke, dass wir mit all unseren Zweifeln, unserem Ringen zu dir kommen dürfen. Du hörst und erhörst uns. Du willst uns Klarheit schenken und Danke, dass deine Worte entscheidend sind, weil sie ewiges Leben schenken. Und Herr, ich möchte in dieses Gebet auch alle Schüler und Schülerinnen einschließen, die in den kommenden Wochen ihre Prüfungen schreiben, ihren Abschluss machen. Begleite du sie in dieser herausfordernden Zeit. Danke, dass auch hier gilt, dass wir uns nicht sorgen müssen, denn du sorgst für uns. Amen.